Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und ihr hört den wohl täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Und ich habe zwei wunderbare Gäste, die ich gestern auch von nahem betrachten konnte und darüber wollen wir reden, nicht nur, dass wir uns gesehen haben. Bei mir ist die Lisa, hallo Lisa.
Guten Morgen.
Wir haben uns endlich gesehen, nachdem wir jetzt schon ein paar Mal gepodcastet haben, war allerhöchste Eisenbahn.
Das stimmt allerdings. Endlich hat deine Stimme auch mal ein Gesicht.
Ja, deiner ebenso. Und da wir immer noch podcasten, scheint es ja auch gar nicht so schlimm gewesen zu sein, mich zu treffen. Das ist gut. Und der Con ist noch dabei, den wir noch gar nicht im Podcast hatten. Oder warst du bei Daniel und Micha mal dabei? Nee, gell?
Guten Morgen. Nein, ich war tatsächlich bei dir noch gar nicht zu Gast, beziehungsweise bei euch war ich noch nicht zu Gast.
Sag doch mal ein paar Takte zu dir. Was ist denn Pixelburg und was macht ihr denn da so?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Pixelburg ist eine Internetseite, wie du gerade schon sagtest, www.pixelburg.tv ist unser Blog, auf dem wir täglich News, Artikel und den ganzen Kram veröffentlichen, der halt zu so einer Internetseite dazugehört. Außerdem produzieren wir jetzt schon seit über 100 Folgen einen wöchentlichen Podcast über Videospiele und eine monatliche Fernsehsendung über Videospiele, die auf dem lokalen Sender in Hamburg läuft.
Ich wollte gerade sagen, es gibt ja doch noch Videospielsendungen.
ich hoffe auch, dass wir ein bisschen angenehmer sind als das, was überregional zu sehen ist.
Da sage ich jetzt mal nichts dazu, aber warum wird sowas nur lokal ausgestrahlt? Also ich meine, der Arbeitsaufwand ist ja trotzdem wahrscheinlich genauso enorm. Hat es einfach der regionale Sender bei euch beauftragt oder wie muss man sich das vorstellen? Oder seid ihr mit dem Konzept zu denen gekommen oder wie läuft sowas ab?
Ja, also wir sind jetzt schon seit zwei Staffeln bei unserem Hamburger Sender ansässig, sind gerade dabei, die dritte Staffel vorzubereiten und es hat sich einfach noch nicht anderes ergeben. Also wir sind zurzeit noch zufrieden mit denen und die sind zufrieden mit uns. Bis auf einen Salami-Fuchs sind wir eigentlich das erfolgreichste Programm auf dem Sender. Aber
was ist denn ein Salami-Fuchs?
Das ist eine ganz absurde Geschichte. Ja, auf dem Fernsehsender läuft ein Fuchs, der aus einer Salami animiert ist. Das kann man sich vorstellen wie so eine South Park-Episode mit eben diesem Salami-Fuchs. Und bei unserer ersten Premiere-Veranstaltung lief eine Stunde lang dieser Salami-Fuchs im Programm. Und später habe ich festgestellt, dass in mehreren Läden in Hamburg Merchandise zu diesem Salami-Fuchs verfügbar ist.
Also bis gestern war mir Hamburg sympathisch, jetzt ist es mir etwas unheimlich geworden. Lisa,
also ist dir der Salami-Fuchs schon mal?
Ja, ich bin auch beunruhigt gerade, was ein Salami-Fuchs ist. Ich bin ja einiges gewohnt von Fabu und Superlevel und bei Salami-Fuchs habe ich auch ganz wirre Bilder gleich im Kopf. Nichts für ungut, ja. Herr Salami-Fuchs. Klingt wie so ein schlechtes Twitter-Handle, oder? @ Salami-Fuchs.
Eine ganz schlechte Kindersendung.
Ich hoffe, man bringt mich jetzt nicht ewig damit in Verbindung, aber.
Doch, du musst dich jetzt umnennen. Du bist jetzt der Salami-Fuchs. Con, wo haben wir uns denn gestern getroffen? Vielleicht magst du mal überleitend zum Thema. Beziehungsweise noch ganz kurz, kann man die Sendung nur im Regional gucken oder gibt es auch eine Möglichkeit, die irgendwie online dich zu begutachten?
Gut, dass du das ansprichst. Man kann uns natürlich im Fernseher hier in Hamburg sehen, wenn man von hier kommt. Allerdings kann man im Internet zum Beispiel bei YouTube oder auf unserer Internetseite die ganze Fernsehsendung gucken.
Ja, das setzt sich nicht durch, dieses YouTube,
glaube ich. Naja, ich weiß auch nicht. Also Fernsehen ist schon
das Medium der aktuellen Stunde, absolut. Wo haben wir uns getroffen?
Gestern gesehen, und zwar ich glaube, es ist das Hauptquartier, das Headquarter von Square Enix in Deutschland. Wir waren eingeladen zum Preview-Event von Life is Strange und konnten da tatsächlich die erste Episode von Life is Strange spielen.
Genau. Lisa, da müssen wir jetzt aber gleich hier die It's all about ethics in Videogame-Journalism. Ich bin mir ganz sicher, dass euch Square Enix, ja, ihr seid nämlich überhaupt nicht unabhängig, die haben euch bestimmtes Straßenbahnticket gezahlt von Hamburg zum Headquarter. Das müsst ihr bitte offenlegen, ja? Wenn Fahrtkosten gezahlt wurden, dann möchte ich das bitte offengelegt haben hier.
Fahrtkosten wurden nicht gezahlt, aber ich habe einen Stift bekommen.
Oh.
Und eine Tasse.
Okay,
also dann, ich bin bestechlich, es tut mir leid.
Ja. Nein, also ganz ehrlich, das muss man ja immer dazu sagen, jetzt neuerdings finde ich auch in Ordnung. Es ist, Preview-Events sind ja immer so eine schwierige Sache, weil man dann immer in einem sehr netten Umfeld so ein Spiel gezeigt bekommt, wo alles unter Idealvoraussetzungen stattfindet quasi. Also bei uns wurden jetzt zum Beispiel die Fahrtkosten übernommen von Freiburg, das finde ich dann auch immer ganz, ganz sinnvoll. Aber der Preview-Event hier hab ich dann gesagt, da gehe ich jetzt auch hin, das lohnt sich, weil wir hatten die Möglichkeit, eben die komplette erste Episode zu spielen und nicht irgendwie nur einen kurzen Ausschnitt, der dann halt besonders einen guten Ersteindruck zeigen könnte oder so, sondern wir hatten wirklich von vorne bis hinten die Möglichkeit, neues Spiel zu starten und die ganze erste Episode zu spielen. So, deswegen fand ich das auch sehr sinnvoll. Und Lisa, magst du vielleicht mal einleiten, was ist denn Life is Strange überhaupt für eine Art von Spiel und warum ist es, warum konnten wir an einem Tag die erste Episode durchspielen?
Life is Strange ist ein Spiel, was in Episodenform erzählt wird und was sehr durch Entscheidungen getragen wird. Also es ist ein Adventure-Spiel, wo man in die Rolle von Max, einem jungen Mädchen, was auf eine Art Highschool, die sich auf Kunst und Fotografie spezialisiert hat, geht, die neu in ihre Heimat, also die nicht neu in eine Stadt kommt, sondern in ihre Heimatstadt zurückkehrt, wo sie geboren ist. Und relativ früh am Anfang entdeckt Max halt eine spezielle Fähigkeit an sich, und zwar sie kann die Zeit zurückdrehen.
Ja, die letzten 5-6 Sekunden oder so, immer nur relativ begrenzt, lass es eine halbe Minute sein oder so. Und sie entdeckt es und findet sich aber auch relativ schnell damit ab, gell?
Ja, war ich sehr erstaunt. Ich auf einmal mich wiederfinden, dass ich die Zeit zurückdrehen kann, würde mir, glaube ich, mehr als nur ein Oh einfallen dazu. Ich glaube, ich wäre ein bisschen verunsichert. Aber sie akzeptiert das relativ schnell.
Ja, das fand ich auch ganz sympathisch, weil es steht dadurch auch nicht so direkt im Vordergrund. Also du hast ja gerade schon gesagt, Max ist so Highschool und dieses ganze Setting erinnert auch sehr stark an so Independent-Filme, so Festival-Filme, so Juno oder Garden State. Also wer solche Filme schon gesehen hat, so amerikanische Indie-Coming-of-Age-Filme, der fühlt sich da sofort dran erinnert. Also allein durch dieses ganze Highschool-Setting und die Musikuntermalung, sie setzt dann so Kopfhörer auf und man hat dann das Gefühl, Zach Braff selber hat gerade die Musik irgendwie aufgelegt. Ging mir zumindest so, ich habe mich da sofort wie so heimisch gefühlt in diesen Art von Filmsetting.
Genau, sie ist auch so ein typischer Charakter aus diesem Film. Sie ist halt ein sehr schüchternes Mädchen, sehr zurückhaltend, unauffällig, mehr in sich gekehrt, künstlerisch angehaucht. Also sie wird halt wirklich sehr gut in einen Zach Braff-Film passen.
Con, hast du dich angesprochen gefühlt gehabt von diesem Setting oder war dir das irgendwie zu artsy-fartsy?
Doch. Fand es auf der einen Seite natürlich sehr gemalt, sehr künstlerisch, sehr Independent-Film, wie du es schon sagst. Aber auf der anderen Seite hat das alles sehr gut zusammengepasst. Das Spiel ist ja entwickelt von Dontnod und uns wurde da mehrmals auch noch gesagt, dass die Entwickler alle sehr große Independent-Filme beziehungsweise alle sehr in ihrer Nische sehr große Fans sind und dass sie da sehr zu Gast sind. Und irgendwie hat sich für mich angefühlt wie ein sehr gut ineinandergreifendes Getriebe, das so eine Liebeserklärung sein sollte an genau solche Dinge.
Ja. Und
von daher hat das irgendwie gepasst.
Absolut. Also man hat diese Hommage schon sehr stark gespürt, aber man war auch sehr schnell in dieser Welt drin und hat gemerkt, dass einem die Erzählform, die so ein Spiel wählen kann oder die Dontnod hier gewählt hat, nämlich so ein Adventure, der Vergleich braucht sich jetzt ja, der drängt sich ja auf, so eine Telltale-Art der Geschichten zu erzählen, diese moderne Adventure-Form, dass die einem auch mehr gibt oder mehr geben kann, als einem Film an vielen Stellen zu geben bereit ist. Weißt du, wie ich meine? Also dadurch, dass man eben interaktiv in diese Welt eintaucht und wie bei diesen Walking-Simulator-Spielen, wie sie ja so bösartig immer genannt werden, kannst du ohne Zeitdruck einfach dich auf diesem Campusgelände bewegen, du kannst in den Dormrooms rumschauen, du kannst es gibt nicht diese Quicktime-Events oder sowas in der Art, dass du den Druck hast, jetzt unbedingt die Story vorantreiben zu müssen, sondern du kannst dich dort aufhalten, du kannst alle möglichen Zettel angucken, du kannst zu jedem Objekt, was irgendwie dir eine Interaktion anbietet, kannst du nochmal anschauen, dann denkt sie nochmal, du hörst ihre Gedanken dazu, du kannst mit Leuten sprechen, die auch gar nicht zur Story momentan direkt im Fokus stehen oder dazu beitragen. Also die Entwickler haben es auch geschafft, diese Welt lebendig zu machen. Das fand ich so schön, dass du einfach dort rumgucken kannst und dich einfach in diesem Setting irgendwie auch zurechtfinden kannst. Und wir haben es auch nachher gemerkt, als wir dann alle durch waren durch die Episode und verglichen haben. Da kommt dann am Ende eben auch so eine Statistik, wer hat sich wie, wo, wann entschieden. Da können wir gleich nochmal genauer drauf eingehen. Aber es gab wahnsinnig viele Stellen, wo wir gemerkt haben, ach, guck mal hier, das habe ich überhaupt gar nicht gesehen oder ich war an einer ganz anderen Ecke und mit der Person musste ich irgendwie gar nicht reden. Und trotzdem hatte aber jeder so seine Welt erkundet und seine Situationen dann erlebt.
Ja, es ist also ähnlich wie zum Beispiel bei Twin Peaks hat man halt viele sehr skurrile, aber gleichzeitig glaubwürdige Charaktere, die in die Welt passen. Und ich hatte das Gefühl, dass viele überzeichnete Charaktere auf diesem Campus rumlaufen, die aber in ihre Subkultur einfach super passen. Und das hat dem dann irgendwie wieder diesen Filmeffekt gegeben. Und ich habe mich in so einem Highschool-Musical beziehungsweise in so einem Highschool-Film wiedergefunden.
Hm. Lisa, ging's dir auch so?
Ja, auf jeden Fall. Was ich noch sehr schön fand, war auch, dass man in ihrem Tagebuch rumblättern kann. Oh ja. Man hat halt irgendwie diese Optionstaste gedrückt. Also ich habe es an der PlayStation 4 gespielt und das ist halt dieses Touchpad in der Mitte. Und dann ist man halt in ein Menü gekommen und sie macht halt wirklich Notizen zu allem und zu jedem, den sie trifft. Und da hat man auch nochmal ein paar schöne Hintergrundinformationen gefunden und die waren auch sehr lustig geschrieben. Also ich habe da sehr gerne durchgeblättert. Obwohl am Anfang, mir ist aufgefallen, dass ich am Anfang sehr, nicht raus?
Nee.
Achso, ja. Ich hatte gerade gedacht, die Verbindung wäre weg, sorry. Ich habe mich am Anfang dabei erwischt, dass ich halt sehr durch das Spiel gerannt bin, weil ich das noch von Telltale so gewohnt war. Also ich habe mir tatsächlich nicht sehr viel Zeit genommen, um mich umzuschauen, weil ich dachte, ich müsste jetzt diese Aktionen, um die Story voranzutreiben, schnell machen, weil es auch nicht so viel links und rechts gibt, aber da hat sich das auf jeden Fall stark von den Telltale-Spielen unterschieden.
Absolut. Das fand ich auch sehr angenehm. Man wird auch nicht so getrieben. Also es gibt dann immer nur so kleinere Hinweise, so was du jetzt als nächstes machen solltest oder wo es weitergeht. Aber es sind durch das Setting, also bis es dann richtig so diese Story Fahrt aufnimmt, sind es auch so Alltagsgeschichten. Also hol den USB-Stick aus deinem Zimmer. Ja, da hatte ich jetzt irgendwie nicht so den Druck, das irgendwie sofort erledigen zu wollen, weil das halt nicht so mit der Pistole auf der Brust irgendwie losging, sondern so diese Welt sich auch sehr viel Zeit nimmt. Und das ist ja auch was Don't Nod wirklich schön gemacht hat, auch beim Vorgängerspiel. Also wer den Namen vielleicht jetzt denkt, habe ich doch schon mal irgendwie gehört. Die haben Remember Me gemacht letztes Jahr oder vorletztes Jahr, was ja auch sehr stark punkten konnte bei uns von dem ganzen Setting und der ganzen Welt. Aber halt als Spiel so mechanisch irgendwie dann völlig durchgefallen ist, auch bei den Kritikern, bei uns leider auch, das hat mich irgendwie dann so gar nicht abgeholt. Also das war dann irgendwie zu verkopft, aber ich war ein großer Fan dieser Welt, also mit diesem französischen Flair, den das da hatte und dieses in diese Träume einzutauchen. Oder waren es Träume? Es waren Erinnerungen oder sowas, gell?
Erinnerungen, ja.
Da einzutauchen, die zu manipulieren, merkt man schon so eine leichte Verwandtschaft an, weil diese Träume zu manipulieren, das war ja auch so, dass man dann immer wieder zurückspulen musste, um dann wieder die richtige Auswahl zu treffen, die einem gefällt. Und so ähnlich funktioniert es ja hier jetzt auch. Also diese Rückspulfunktion, die hat ja quasi so einen leichten mystischen Aspekt, aber wie wir schon gesagt haben, sie akzeptiert es dann einfach so und dann ist es auch einfach ein Teil dieser Spielmechanik, dass du das einfach kannst. Das wird dann gar nicht mehr so groß thematisiert. Zumindest in der ersten Episode nicht. Wir wissen ja nicht, wie sich das jetzt alles noch entwickelt. Aber das macht einen ganz großen Unterschied zu den Telltale-Spielen, wie du schon gesagt hast, die Story dann auch so vorantreiben und dich in den Quicktime-Events ja dann stellenweise auch unter Druck setzen. Du musst dich jetzt innerhalb von dieser kurzen Zeitspanne entscheiden und deine Entscheidung hat Relevanz. Ja. Und hier entsteht es ja durch diesen anderen Effekt, dass du eine Entscheidung ausprobierst. Und beim Zurückspulen vergisst Max aber nicht, was gerade passiert ist. Also diese Rückspulfunktion ist nicht nur eine spielerische Mechanik, sondern Max lernt dadurch auch Sachen kennen oder manipuliert Objekte, die dann beim Zurückspulen, ja, wie soll man das erklären? Also sie muss an einem Schrank oben was holen und es fällt dann runter und geht kaputt. Also spult sie zurück und weiß aber noch, wenn sie da jetzt irgendwie dran rüttelt, dann geht das Ding kaputt. Also kann sie da Vorbereitungen treffen, damit das Ding nicht kaputt geht. Ja? Und damit entwickeln sich nicht nur Rätsel, sondern damit kannst du dann auch Dialoge führen, dass du eben rausfindest, was ist die richtige Antwort, spulst zurück, wenn du möchtest und gibst dann gleich die richtige Antwort. Das ist was, was es von der spielerischen Seite her total von diesen Telltale-Spielen unterscheidet. Und finde ich auch gut so, dass es so in eine andere Richtung schlägt.
Du hast halt die Möglichkeit, einen perfekten Run hinzukriegen.
Entschuldigung. Ja, aber es fühlt sich nicht wie Cheaten an, gell? Es ist überhaupt nicht. Gehört so zum Spiel, ja.
Ja, weil auch wenn man zurückspulen konnte, ich hatte trotzdem irgendwie nicht das Gefühl, dass man halt so lange ausprobiert hat, bis man mit der Entscheidung zufrieden war, weil es gab halt nicht so dieses Schwarz-Weiß, man musste halt nicht im ersten Moment, was jetzt richtig und was falsch ist, weil sämtliche Entscheidungen haben Konsequenzen, aber halt auch gleichzeitig positive und negative. Wenn du zum Beispiel, kannst du dich für jemanden einsetzen, kann aber negative Folgen für dich selber haben. Wenn man sich dann zurückhält und sich dann vielleicht keine Feinde machen will, hat halt der andere dann gedacht, halt, da muss man sich halt irgendwie die ganze Zeit entscheiden und man kann halt mal ausprobieren, was passiert, wenn.
Man muss es nicht wie bei den Telltale-Spielen mehrmals spielen, um diese anderen Seiten kennenzulernen, sondern man kann das gleich in dem ersten Durchgang ausprobieren, weil es Teil der Spiellogik ist. Das fand ich auch sehr befreiend. Ja. Also es ist ein anderer Ansatz, aber ein sehr schöner. Also mir hat es total gefallen, da auch Sachen auszuprobieren und hin und her zu überlegen, was ist denn jetzt der bessere Weg für Max? Und sie kommt ja dann auch manchmal auf dich zu und du kriegst dann immer so einen kurzen Hinweis, wenn du dich jetzt entscheidest, dann wird das Folgen haben. Und sie macht dann sich dann auch manchmal so Gedanken dazu, ob das jetzt die richtige Entscheidung war. Das macht sie aber immer, egal was du machst. Also du kriegst nicht das Feedback, das ist jetzt richtig, sondern du bekommst nur ein Feedback, das könnte das und das für Folgen haben. Entweder hat es Folgen für dich persönlich oder für die Person oder für diese Art und Weise, die da gerade passiert ist. Es ist ein bisschen schwer jetzt bei diesem Spiel so um den heißen Brei rumzureden. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht so eine Spoiler-Warnung demnächst aussprechen. Also lasst uns noch ein bisschen zusammenfassen, was das Spiel jetzt so verspricht. Und dann würde ich aber gerne mit euch ein bisschen in die Story eintauchen für die Leute, die es dann auch schon gespielt haben, weil das Spiel ja heute zum Tag des Podcasts dann auch erhältlich ist, dass wir das so ein bisschen zweiteilen. Nochmal so, bevor wir über die Inhalte reden, warst du denn insgesamt so, dass du direkt weiterspielen wolltest, Con? Oder wie ging es dir nach diesen 2-3 Stunden, die wir da gespielt haben?
Das Spiel hatte für mich die erste Episode hatte für mich einen ziemlich guten Bogen. Also die Spannung wurde über die ganze Episode sehr gut aufgebaut und die hat zum Ende hin auch ein gutes Ende gefunden, das mich zwar aufgefordert hat, mehr erfahren zu wollen, aber ich hatte nicht den unmittelbaren Drang. Also ich habe mich gefühlt wie in einer guten Fernsehsendung.
So eine Serie, gell? So eine,
ja, genau, so ein Serienende. Wie in einer Serie. Und hatte da diesen Cliffhanger-Moment und dachte, okay, ich möchte jetzt sehr gerne wissen, was passiert, aber ich kann noch eine Woche warten. Oder 6.
Das war so dieses wohlige Gefühl, dass man weiß, es geht an der Stelle weiter, genau. Aber es hatte nicht so dieses Binge-Watching, ich muss jetzt sofort weitergucken. So, das stimmt, ja. Das war ein schönes Abschlussgefühl auch so mit der Musik am Ende und so, das auf jeden Fall.
Ja, es hat diese Mikro-Story sehr gut abgeschlossen.
Es hat vor allem das geschafft, finde ich, dass man, was so ein Pilot, also so nennt man das ja bei einer Serie, die Aufgabe eines Piloten hat es komplett erfüllt. Man hat die wichtigsten Charaktere kennengelernt und mich zumindest hat es wahnsinnig Interesse geweckt, wie diese Welt sich jetzt weiterentwickelt, wie es mit Max weitergeht, was es mit dieser ganzen diese Zeitmanipulationsgeschichte auf sich hat, ob das noch irgendwie erklärt wird oder nicht. Und so die Prämisse, die dann am Ende übrig blieb, die war auch so, dass man sagt, geil, da freue ich mich jetzt drauf auf die nächsten Episoden. Ja. Also ich war hellauf begeistert, wenn man das nicht rausgehört hat, Lisa.
Ja, ich kann mich dir nur anschließen. Also vor allem es hat halt dieses Mystische, was man wissen will. Also was hat das jetzt mit dieser Zeit auf sich? Aber ich will halt auch wissen, wie es mit den Charakteren weitergeht und nicht nur Max, sondern auch die Leute, die sie ja kennengelernt hat, die mit denen sie sich angefreundet hat, mit denen sie vielleicht Feindschaften geschlossen haben. Ich will halt wissen, was aus den Leuten wird, weil ich habe bei manchen Menschen hat man so eine Vermutung, wo es hingehen könnte. Es könnte aber auch sein, dass das Spiel einen überrascht und dass sie sich komplett anders entwickeln. Und darauf bin ich gespannt.
Ich hatte so ein bisschen dieses, ich darf es jetzt nicht sagen, weil der Daniel es immer sagt, es hat mich total abgeholt, dieses Spiel, würde Daniel jetzt sagen. Es hat mich auf so vielen Ebenen irgendwie berührt, weil es A, eben wie du gesagt hast, diese interessanten Charaktere hat, aber gleichzeitig auch so das, was Alan Wake zum Beispiel gut geschafft hat, diese die Art und Weise, wie erzählt wird, die fand ich total ansprechend. Das mag ich zum Beispiel bei Filmen auch, wenn irgendwie eine coole Schnitttechnik verwendet wird oder wenn so Pulp Fiction zum Beispiel, ja, wenn irgendwie so Versatzstücke ineinander greifen, wo du erst irgendwie mitten im Film kapierst, was ist da eigentlich genau, wann hat denn wann wo was gespielt. Also solche Kniffe sind da ja auch stellenweise drin. Das hat mich total angesprochen. Und dann eben dieses leicht Mystische, was da noch so mit reinschwingt, hat mich total an Alan Wake erinnert. Und da hat mich das auch immer total interessiert, wie es da jetzt weitergeht, weil es ja auch so, zwar als Einspiel, aber auch so diesen Serien-Episoden-Charakter hatte. Also Alan Wake hätte man ja auch gut als Episodenspiel veröffentlichen können.
Ich glaube, das haben sie doch mal überlegt sogar.
So war eine Überlegung mal, ja, das stimmt. Und was ich auch positiv fand, haben sie bei Square Enix ja dann auch jetzt gesagt, dass sie die Entwickler so ein bisschen drauf festnageln wollten oder dass sich Dontnod das auch selber, auch selber als Ziel gesetzt hat, so ein bisschen als Gestichel an Telltale, dass sie alle 6 Wochen die nächste Episode fertig haben wollen. Das haben wir zwar damals bei Telltales auch gehört, aber das fände ich einen ganz guten, sinnvollen Abstand, um einfach da drin zu bleiben in dieser Welt und nicht dann immer jedes Mal wieder nach 3 Monaten überlegen zu müssen, was war eigentlich los.
Also ich bin gespannt, ob sie es einhalten können. Ja. Also, weil ich habe mittlerweile zu viele schlechte Erfahrungen, was Zeitversprechen im Publisher oder Entwickler angeht, dass ich den Braten noch nicht ganz traue. Aber ich finde 6 Wochen auch echt einen ganz guten Abstand, um auch irgendwie interessiert zu bleiben, aber trotzdem halt sich genug Zeit, um sich zu freuen, irgendwie das sacken zu lassen, noch drüber nachzudenken und seine eigenen Theorien zu spinnen. Mhm.
Was ich noch ein bisschen, also es war, glaube ich, auch viel Marketing, dass Dontnod gesagt hat, ja, und Square Enix war der einzige Publisher, der nicht gesagt hat, dass wir unseren unsere Hauptcharakterin Max in einen männlichen Hauptcharakter umändern sollten oder. Ja, der Satz ging nicht ganz auf, aber ihr wisst, was ich meine. Sie wollten unbedingt eine Geschichte eines Mädchens erzählen und andere Publisher hätten wohl gesagt, das müssen sie ändern. Das weiß man jetzt natürlich nicht, wie das genau passiert ist. Ich hatte aber überhaupt nicht das Gefühl, wenn man dieses Spiel gespielt hat, dass man überhaupt auf die Idee kommen könnte, zu sagen, mach das doch zu einem männlichen Hauptcharakter. Also das fand ich so ein bisschen nicht ganz, habe ich nicht so ganz geglaubt, weil das Spiel macht überhaupt nicht den Eindruck, als würde das dadurch in irgendeiner Form sich besser verkaufen. Also das hat mich sehr gewundert, diese Aussage, was das
sollte. Es hätte nicht gepasst.
Also noch dazu, ich finde sowieso, dass das irgendwie perfekt so passt, wie es ist mit dieser Max, gell, als Charakter.
Ja, also die hat halt, die ändert mich, also es passt auch wieder in dieses Indie-Genre-Film, wo das Spiel halt auch reinschlagen will. Da sind es ja auch immer, also nicht immer, aber öfters halt diese Außenseitermädchen, die Hauptrolle übernehmen. Und das ist bei ihr ja genauso. Mhm. Ich wüsste auch gar nicht, was ein Junge jetzt anders gemacht hätte. Ich meine, das wäre dann ja auch so ein kleines Mauerblümchen gewesen.
Ja, bei Remember Me hätte ich es jetzt verstanden, wenn sie das da gesagt hätten, weil es ja dann auch eben so ein Action-Spiel werden wollte mit diesem Kämpfen und so. Da kann ich mir schon vorstellen, dass manche Publisher sagen, mach das doch irgendwie, weil das ein Action-Spiel ist, spricht es vielleicht eher eine männliche Demografie an. Zielgruppe.
Hatte das Spiel nicht auch das Problem, dass viele Publisher das nicht wollten, weil es eine weibliche Hauptfigur ist?
Ja.
Ich meine, dass ich mich da so an sowas erinnere, dass da so eine Diskussion war.
Absolut. Ja, gab es auch, ja. Aber ich glaube, es lag eher daran, dass viele vielleicht Angst hatten, ein Spiel von Dontnod zu veröffentlichen nach dem Remember Me. Aber ich bin da relativ guter Dinge, weil Telltale, glaube ich, auch diesen Markt für diese Erzählform schon sehr etabliert hat jetzt. Also ich würde mir da ehrlich gesagt wenig Sorgen machen, dass dieses Life is Strange jetzt irgendwie nicht gut ankommen sollte. Wir haben ja auch Gone Home irgendwie kam super gut an und ich glaube, der Markt ist definitiv reif für diese Art von Spiel.
Ja, ich glaube, da sind die Spieler und die Leute, die die Titel in die Hand nehmen, auch manchmal ein bisschen im Kopf ein bisschen weiter als die Publisher, die dann immer noch so in den alten Sachen ein bisschen festhalten wollen und meinen, zu wissen, dass die Spieler keine weiblichen Charaktere spielen wollen, aber ich glaube auch nicht, dass das so ist. Also vor allem die Art von Spielen ist da, die hat da, glaube ich, keine Probleme, akzeptiert zu werden.
Ja, es ist vor allem, es ist eigentlich eine ganz andere Diskussion, aber ich meine, es ist ja total albern, das Argument zu bringen, dass die Hauptzielgruppe sich nicht mit einem weiblichen Charakter identifizieren kann, wenn die Hauptzielgruppe mittlerweile eigentlich weiblich ist.
Ja, also laut Statistik auf jeden Fall, genau.
Genau.
Wir sind die Mehrheit. Endlich.
So, 120%
mindestens
klebt auf der Packung. Ich möchte das beim nächsten Trailer sehen. Insert Moin gibt 120%. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Ich habe mich auf der Gamescom schon drauf gefreut. Und nicht nur, weil Polaroid-Fotos drin vorkommen, macht es sehr viel richtig. Und vor allem auch die Art Direction, wie man auf Englisch sagt, fand ich sehr gelungen in diesem Spiel. Es hat nicht so starken Comic-Look wie so ein Telltale-Spiel mit diesen dicken Outlines, aber es hat so eine pastellige, künstlerische Anmutung irgendwie, gell? Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Halt,
also mich hat's, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, war meine erste Verbindung die Sims. Also es hatte mich vom Stil her so ein bisschen an die Sims erinnert, bloß
die Sims mit, von den Figuren, so in Nahaufnahmen,
ja, meinst du, ja. Ja, genau.
Aber und in Hübsch halt,
ja. Ja, hübscher und pastelligere Farben, alles ein bisschen gedeckter, nicht so die Farbsättigung ist sehr rausgeschraubt.
Also ich gucke mir gerade noch mal Screenshots zu dem Spiel an. Und es ist halt ein sehr stilisierter Look. Mhm. Ne? Es ist ein bisschen überzeichnet, es ist halt ein Comic-Look. Aber was mir jetzt im Nachhinein sehr ins Auge fällt, ist, dass gerade bei den Szenen, in denen Max die Zeit zurückdreht, in denen ihre Fähigkeit zum Tragen kommt, dann kriegt das Bild so einen kleinen, verwaschenen und einen kleinen kameraartigen Look. Also Max ist ja so ein Kamera-Nerd-Mädchen, mhm, und das passt halt dazu. Also es ist halt genau dieser verwackelte Look, wenn du deine Kamera nicht stillhältst, wenn du auf den Auslöser drückst und es ist halt 90er-Jahre Polaroid-Kamera. Ja,
oder wenn so ein Foto verbrennt, so, wenn sie dann die Zeit zurückspult, hat man so den, wie als wenn so ein Polaroid schmilzt oder so, ja.
Genau.
Ja, das Spiel ist ein einziger Instagram-Filter zwischendurch.
Ja, stimmt. Und ich finde aber auch diese Mischung, also wenn man so mit Personen redet, hat man ja immer so das Gefühl, das ist schon so, da ist es irgendwie detaillierter, aber wenn sie dann zum Beispiel auf eine Pinnwand oder sowas guckt oder an den Laptop geht und da so eine Art Facebook aufruft, dann hat es auf einmal komplett den gezeichneten, wie so ein Visual Novel oder sowas, so eine Graphic Novel Look. Also da nimmt es dann gar nicht mehr so, da hat das Spiel dann selber auch gar nicht mehr diesen Anspruch, dann irgendwie realistisch und Details zu zeigen, sondern dann ist es wirklich nur noch stilisiert. Oder Fotos im Spiel sind ja noch mal stilisierter als das Spiel selber, wenn man versteht, was ich meine. Um diesen Unterschied klar zu machen, dass das ja auch nur ein Foto ist. So, ne?
Ja.
Das haben sie irgendwie sehr gut hingekriegt.
Es macht halt ein bisschen den Anschein, als wäre das Ganze eine Erinnerung. Also als hätte sie das Ganze so in ihr kleines Notizbuch, in ihr kleines Tagebuch reingemalt. Oder vielleicht mit Fotos eingeklebt.
Und ein sehr schönes Detail finde ich auch, sie ist so eine Kritzlerin. Also sie hat ja so das Tagebuch, überall sind so kleine Doodles, so kleine Kritzeleien. Und dann ist da mal ein Aufkleber von irgendeiner Punkband oder so. Und dann malt sie da irgendwie noch so einen Schmetterling drumrum. Also das ist sehr detailverliebt, in wie so Teenager halt die Welt wahrnehmen. Und das kriegt man irgendwie durch ihre Augen auch so mit. Weil wenn du zum Beispiel Objekte im Spiel highlightest, ja, also wenn du sagst, hier, dieses Telefon kannst du irgendwie benutzen, dann bekommt es so eine Kritzel-Outline in der Welt. Also du siehst quasi ihre Gedankenwelt projiziert auf, dieses Telefon ist jetzt ein wichtiges Objekt. Das finde ich eine sehr, sehr clevere Art, wie man dem Spieler gleichzeitig was mitteilt als User-Feedback und trotzdem aber innerhalb dieser Spielwelt stimmig diese Benutzerführung einblendet. Also das hat mich total begeistert.
Ja, das clever. Hat mich an das Intro von diesem Juno-Film erinnert, der ist ja im selben Stil. Also das war auf jeden Fall ein ganz...
Jetzt bist du kurz weg. Con, bist du noch da?
Ich bin noch da.
Okay. Hat sie auf jeden Fall daran erinnert, wollte sie wahrscheinlich sagen. Ein sehr schönes Mittel. Also, unbedingt anschauen, das Spiel. Erste Episode waren, glaube ich, so ein Fünfer oder sowas, gell? Pro Episode und ganze Staffel 20, also so dieses Telltale-Preismodell. Ich freue mich sehr darauf. Sollen wir noch ein bisschen über die Entscheidungen reden oder was, wie ihr euch so entschieden habt. Und vor allem würde mich interessieren, wie ihr das so interpretiert habt, was da am Ende passiert. Also große Spoilerwarnung jetzt. Am besten jetzt schnell zum Spiel gehen. Dauert circa 2 bis 3 Stunden, je nachdem, wie viel Detail man sich anschaut. Und dann weiterhören.
Wir brauchen jetzt wieder die Fahrstuhlmusik. Die Spoiler-Fahrstuhlmusik.
Das machen wir jetzt 2 Stunden. Genau. Und jetzt ein paar Takte Indie-Folk.
Ja.
Bitteschön.
Oh Gott, oh Gott. Und die Leute, die eingeschlafen sind und in 2 Stunden aufwachen, denken sich auch so, bin ich hier gelandet?
Lisa, das Ende, oder sollen wir überhaupt da anfangen? Also so diese, das setzt das Ganze ja wieder in so einen ganz anderen Kontext. Oder wo sollen wir ansetzen?
Ja, wie zur Story, wirklich haben wir ja noch gar nichts gesagt eigentlich. Also es hat ja diese Rahmen, ja, wie setzt man da am besten an? Du meinst diesen Wirbelwind, der da am Ende und am Anfang die Story so rahmt, ne?
Ja, genau. Damit hört's ja, also das setzt ja so diesen Rahmen, wie du gerade schon gesagt hast. Und am Anfang dachte ich so, hä? Da ist man ja irgendwie nur so reingeschmissen und kapiert gar nicht, was das soll. Und dann am Ende kapiert man ja, oh, okay, irgendwas scheint sich da anzubahnen. Und das ist ja nicht nur so ein Cliffhanger, damit spannend in der nächsten Episode weitergeht, sondern das war ja schon was von Tragweite. So.
Genau.
Gar nicht zu dem sonstigen Alltagssetting, was man da sonst in der Episode so erlebt.
Ja, am Anfang hat man auch gedacht, das wäre noch ein Tagtraum. Mhm. Also da war nämlich, sie ist auf, also Max geht auf einen Leuchtturm zu und da ist ein Sturm, also so ein riesengroßer Tornado und die Welt ist ganz dunkel, die Farben sind komplett anders und man merkt halt, dass irgendwas nicht stimmt und in dem Moment, wo halt der Leuchtturm auf sie runterkracht, wacht sie halt auf und ist zurück in der Klasse und die Welt ist halt, es ist halt wieder die Realität und man hat halt im ersten Moment, kann man es halt noch als Tagtraum abstempeln, aber die Episode endet halt an derselben Stelle, genau wieder bei diesem Leuchtturm und da merkt man halt zum ersten Mal, dass es kein Traum ist, sondern eine Art Vision oder eine Zwischendimension, wo sie da reinrutscht. Man weiß ja nicht, ob es die Realität ist, aber sie...
So mit Zwischendimensionen würde ich jetzt auch so interpretieren. Ich glaube, das war auch so diese Bildsprache, dass dieses Reh so halb transparent dann zum Beispiel in dem Wald an dir vorbeiläuft, so nach dem Motto, das ist nicht die Realität, das ist irgendeine Zwischenstufe. Dadurch, dass du als Max diese Zeit manipulieren kannst, hast du halt auch wahrscheinlich irgendwelche Ausflüge in nahe Zukunft oder kurz oder Vergangenheit, also dieses Zeitkontinuum, um mal so eine Star Trek Vokabel zu nehmen, ist ja irgendwie aus den Fugen und sie gerät da rein. Man hat ja auch man kriegt es ja schon so ein bisschen mit, dass sie das nicht bewusst manipulieren kann auch. Also das passiert ja dann so, wie du es gesagt hast. Man ist ja auf einmal dann so drin. Und auch am Ende ist es ja so ein größerer Zeitsprung, als man als Spieler aktiv beeinflussen kann. Man kann ja sonst immer nur ein paar Sekunden zurück.
Ich habe das ganz anders interpretiert.
Ja, wollte ich dich gerade fragen. Wie hast du es denn interpretiert, Con?
Also ich dachte, jedenfalls habe ich das im Hinterkopf, dass sie im Laufe der Episode, genauer gesagt am Ende, nochmal zu Chloe sagt, dass das Ganze eine Vision war. Mhm. Sie findet dann ja auch noch eine Zeitung da. Ich weiß nicht, ist die optional?
Nee, doch, sie sagt, die Zeitung ist in 4 Tagen.
Ja, genau. Mhm. Und ich habe das tatsächlich auch als Vision interpretiert. Und am Anfang ist man ja in diesen, in Anführungszeichen, Wald mit dem Leuchtturm geworfen und hat keine Ahnung, wo man ist. Und im Laufe der Story kommt man zu Chloe nach Hause und kann ein Bild finden, auf dem Chloes Stiefvater, ich glaube, der Name war Chloe, oder?
Ja. Der von der Freundin, der Blauhaarigen.
Ja.
Ja.
Ich glaube auch Chloe.
Lass es Chloe sein. Chloe. Und Chloes Stiefvater hat ein Bild mit einem geschossenen Reh. David, ja. Der hat ein Bild mit einem geschossenen Reh in der Wohnung hängen. Mhm. Das ist definitiv optional. Wenn man da rangeht, dann macht Max einen Kommentar von wegen, wenn ich das Bild gemacht hätte, dann würde das Reh auf dir stehen, du Arschloch. Und ich habe das tatsächlich so interpretiert, dass sie das Reh in diese Vision projiziert. Also, dass es definitiv nicht echt ist und dass es deshalb diese Umränder nur hat und als Geist erscheint. Und dem Ganzen einfach nur einen Ort und einen Platz geben soll. Also, dass dieser Wald real wird und sozusagen in die Realität geholt wird, indem dass sie das Reh da hineinprojiziert. Aber das
interessant, ja,
kann natürlich eine komplett wirre Interpretation sein.
Ich habe das, wie gesagt, so als Zwischendimension, dadurch, dass es noch nicht fest ist, also um anzuzeigen, das ist eine mögliche Zukunft, aber das ist gerade alles im Fluss. Je nachdem, wie das läuft ja auch alles so in dieses, dass du die Entscheidungen manipulierst und jede Entscheidung verändert ja den Fluss der Ereignisse. Und so habe ich das jetzt interpretiert, dass das jetzt ein mögliches Ende ist dieser Welt sozusagen oder dieser Stadt oder wie auch immer diese Dramatik dann da, was für eine Auswirkung dieser Orkan haben wird. Aber dass es eine mögliche Folge sein würde, je nachdem, wie die Entscheidungen jetzt laufen und wie Max sich eben entscheidet und manipuliert diese Zeit. Und also deswegen eben so dieses Zurück in die Zukunft-Prinzip, dass dieses Reh so flackert, weil es halt halb da ist und halb erschossen wurde, weißt du? So nach dem Motto.
Wahrscheinlich ist das die logische Schlussfolgerung und ich bilde mir einfach zu viel ein.
Ja, oder halt auch im Sinne dieses Butterfly-Effekts, dass die Entscheidung, die sie jetzt trifft, halt wirklich so massive Auswirkungen haben kann, dass halt das wirklich in einer Katastrophe enden kann, wie halt dieser Wirbelsturm, der scheinbar auf die Stadt zu rast, obwohl ich immer noch nicht weiß, ob es ein tatsächlicher Wirbelsturm oder eher so eine Metapher für irgendwas sein soll.
Was ich auch gut gelungen fand, dass diese Entscheidungen und diese Thematiken, die in diesem Spiel vorkommen, nicht zwingend immer alle auf ein so ein Thema zulaufen. Wenn ihr gerade versteht, was ich meine. Also jeder hat so seine Probleme und seine Sorgen, das sind aber auch deren Probleme und es hängt nicht alles irgendwie an einem großen Riesenfaden. Vielleicht kommt das alles noch, aber ich hatte so das Gefühl, dass die Charaktere ernst genommen werden in ihrer jeweiligen Welt. Also das, was Chloe einem zum Beispiel auf dieser Parkbank erzählt, ist ja völlig unabhängig von dem, was da in diesem Dormroom mit diesem anderen Mädchen ist, ja. Und dass dadurch auch das so realistischer wirkte als jetzt mal, was weiß ich, zum Beispiel das Borderlands-Spiel oder so, wo halt alles sehr überspitzt auf eine Geschichte irgendwie erzählt wird. Und hier hat es immer noch so diesen Anspruch gehabt, es sind halt einfach echte Menschen mit echten Problemen. Und je nachdem, wie du dich aber auch entscheidest, kann das Auswirkungen haben, weil einfach die Verkettung der Umstände dann eine andere wird. Also ich glaube, dass sie hier den Fokus mehr darauf gelegt haben, was passiert, wenn du in eine bestimmte Situation eingreifst, wie zum Beispiel David und Kate, ja, dieses andere Mädchen aus deiner Klasse. Wenn du eingreifst, als der sie bedroht, hast du halt Probleme mit ihm später. Und das haben wir ja auch direkt in der ersten Episode schon gemerkt, dass er sagt, ach du schon wieder, du hast mich doch vorhin schon gestört. Oder du versteckst dich halt an der Situation und dann hast du es aber später schwerer mit Kate, weil sie vielleicht irgendwie mitgekriegt hat, dass du da irgendwie da warst, aber nichts gemacht hast. Und das fand ich irgendwie einen ganz, ganz tollen, es fühlte sich so an, als würden diese Entscheidungen mehr ineinander greifen, auch wenn sie da vielleicht jetzt bis jetzt nur geschafft haben, die Illusion zu erwecken, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es ein wahnsinniges, verstricktes Netz ist, je nachdem, was du machst und wie du es machst.
Ja, es stimmt. Es ist halt ähnlich wie bei Card Life, dass es banale Entscheidungen sind und dass es eben banale Entscheidungen sind, die eventuell eine riesige Tragweite haben können. Also wie auch bei Papers, Please zum Beispiel. Da ist ja auch nur der Stempel-Heini im Zollbüro. Und kannst
trotzdem hängt Familienleben davon ab, genau. Ja.
Genau.
Ja, ich fand es auch sehr schön, dass es halt irgendwie, du bist auch nicht so, ich habe mich nie in der Rolle des Messias gefühlt, so wie da zum Beispiel bei der zweiten Staffel von Walking Dead, wo ich jetzt Clementine das gefühlt hatte, ich muss jedem helfen und ich muss jetzt die Lösung für die Probleme von allen den Leuten sein.
Du lässt auch keine Chance auf, aus diese Wunde wieder aufzureißen, oder? Jetzt war ich gerade drüber weg über diese Clementine-Geschichte.
Spüre es nochmal.
Nein,
also, nee, ich fand das halt ein bisschen besser gelöst, weil du kannst halt einfach nicht allen helfen und du kannst und bist jetzt auch nicht irgendwie die Antwort auf alles und du kannst versuchen, wirklich den Leuten zu helfen, aber manchmal liegt es halt einfach nicht in deiner Macht oder du würdest halt wäre das selber viel zu großen Nachteil, wenn du denen helfen würdest, dass du dich auch einfach mal zwischendurch entscheidest, es nicht zu tun, wie es halt im normalen Leben auch ist. Man kann ja auch nicht für jeden da sein, so traurig
das ist. Das Spiel vermittelt halt auch echt gut, dass man das nicht kann. Also da hast du auf jeden Fall recht. Du hast zwar diese Superkraft, die Zeit zurückzudrehen, aber du kannst damit halt nicht Hitler ermorden, sondern du kannst dich um die kleinen Probleme kümmern und kannst das dicke Mädchen davor bewahren, dass es einen Football an den Kopf kriegt oder sowas.
Ja.
Der habe ich auch geholfen.
Ja, das fand ich auch netter, so arme Mädchen.
Ja, ja, Manu war ja nicht so nett immer, habe ich ja festgestellt.
Doch, vor dem Ball habe ich sie auch gerettet, aber diese eine Schülerin, ich weiß nicht, die kurzhaarige Blonde, die einen so anzickt und ein fieses Foto von dir schießt, da hat man ja dann die Möglichkeit, von ihr auch ein fieses Foto zu machen. Das habe ich natürlich sofort auf Facebook gestellt. aber das war dann auch so ein bisschen, ja, weil ich das als, da habe ich mal so ein bisschen meine verpasste Jugend nachgelebt in dem Moment, weil ich war nie gehässig, ich habe mich sowas immer nicht getraut, so Leute so auszulachen, und deswegen habe ich das sehr genossen in diesem Moment, ja.
Sie hat es halt auch verdient.
Sie hat es absolut verdient gehabt. Aber ich hatte trotzdem dieses Gefühl, das wird sich rächen. Also ich war mir relativ sicher, dass hinter ihrer ätzenden Fassade noch auf jeden Fall was stecken wird, was wir in den nächsten Episoden irgendwie kennenlernen. Und dass es irgendwie eine gute Freundin wird oder sowas. Also das ist ja abzusehen, dass da irgendwie der erste Eindruck der Menschen nicht der echte Charakter sein wird. Deswegen glaube ich, wird sich das rächen in meinem Safe-Game, dass ich es deutlich schwerer haben werde, ihr Vertrauen zurückzugewinnen. Absolut. Aber es war es wert.
Ja, ich werde mit ihr auf jeden Fall sofort BFF forever. Also wir werden beste Freunde und tanzen gemeinsam.
Ich traue es dem Spiel aber auch zu, dass sie einfach eine blöde Kuh bleibt. Weil das so sind Menschen auch halt sein. Auch, weißt du? Also das traue ich dem Spiel wirklich zu, dass manche Menschen auch einfach doof bleiben. Das, da freue ich mich auch drauf, so diese Erwartungshaltungen. Es gibt kein richtig. Und bei Telltale hat man ja manchmal schon so das Gefühl, es gibt so eine richtige Lösung. Und das hatte ich jetzt hier bei dem Spiel in der Episode eigentlich so gut wie gar nicht, dass man so das Gefühl hatte, das war jetzt richtig oder das war eigentlich die einzig mögliche Gangart.
Ja, das stimmt.
Entschuldigung.
Nee, sie sagt ja auch die ganze Zeit, war das jetzt wirklich die richtige Entscheidung? Schön, dass ich ihr jetzt geholfen habe, aber vielleicht hätte ich ihr ja einfach mal nicht helfen sollen. Und bei Walking Dead zum Beispiel, da habe ich immer dieses Beispiel im Kopf aus der ersten Staffel und der ersten Episode, wo man die Möglichkeit hat, entweder den Typen oder Carly zu retten. Und ich glaube, niemand hat den Typen gerettet, weil er einfach... Doch. Weil er einfach, genau, der war nicht nett geschrieben und keiner hatte Lust auf den. Und hier hatte ich halt echt das Gefühl, dass alle so ein bisschen grau gezeichnet waren und dass auch Max ihre Schattenseiten haben kann und dass vielleicht auch der böse Stiefvater, der im Krieg gewesen ist, seine positiven Seiten haben kann.
Auf den bin ich noch mal gespannt, weil ich glaube, das ist halt jemand, der von Anfang an sehr sehr negativ gezeichnet wurde, aber ich glaube, mit dem du halt im Laufe der Zeit, der immer mehr von sich selbst preisgibt und von dem du dann auch irgendwann nachvollziehen kannst, warum er so geworden ist. Und ich glaube halt auch, dass er die Mutter von Chloe tatsächlich liebt und sich sehr um sie kümmert, aber halt einfach mit Chloe nicht klarkommt, weil sie halt so mit ihrer rebellischen Art und er halt ein sehr starkes Wertegefühl hat, was jetzt Recht und Ordnung ist und sie halt da komplett gegen angeht und rebelliert und dass er dann einfach auch zwischendurch überfordert ist. Also ich hatte ja die Szene, wo er ihr eine geklatscht hat und man hat schon gemerkt, dass es ihm leid tat, aber auch nicht so leid, wie es ihm eigentlich tun sollte, und die sind halt sehr grau, also das gefällt mir sehr gut.
Ja, und auch die Entscheidungen, also das, was Con auch gerade gesagt hat, die Stelle mit dem, wo du dich im Schrank versteckst, wo du bei der Chloe bist und der Vater sagt eigentlich kein Besuch und so, und da gibt's ja so viele Entscheidungsmöglichkeiten. Also du kannst im Schrank bleiben, dann bist du aber feige, weil du ihr nicht hilfst, wenn sie geschlagen wird. Du kannst rausgehen, dann kriegst du's aber ab und dann schiebt sie dir auch noch die Schuld in die Schuhe mit dem Joint. Dann hast du später Probleme in der Schule, weil sie dann auch schon sagt, ja scheiße, wenn jetzt der Rektor rausfindet, dass ich hier Drogen habe, dann bin ich die Gelackmeierte. Und keine dieser Entscheidungen ist so richtig 100%, dass man sagt, ja, damit kann man sich irgendwie zufrieden geben, weil egal, was du da machst, es gibt immer einen negativen Aspekt daraus.
Aber das ist auch ein sehr, sehr interessantes Stilmittel, weil man anders als bei The Walking Dead eben nicht die Möglichkeit hat, dem einen Charakter das Leben zu retten und den anderen sterben zu lassen, sondern weil man einfach die Geschichte erlebt, die der andere auch erlebt. Also im Endeffekt erleben wir genau die gleiche Geschichte wie derjenige um die Ecke, der das Spiel gerade irgendwie runterlädt, weil es einfach eine Story ist, die erzählt wird und die du einfach nur färben kannst. Das ist, ich zitiere jetzt die ganze Zeit Spiele, aber Kentucky Road Zero, das ist ja eigentlich genau das Gleiche. Du hast eine feste Story und du kannst zur Seite abdriften und du kannst mehr von der Welt erkunden. Aber im Endeffekt hast du nicht die Möglichkeit, deinen Hund zu töten oder nicht zu töten, sondern du kannst ihm einfach nur einen Namen geben. Und der Name ist eventuell anders als meiner. Aber wir erleben im Prinzip die gleiche Geschichte.
Und ich finde, das hat auch hier nicht so diesen Schummelcharakter. Also viele beschweren sich ja dann so in den Kommentaren, ja, bei Telltale, ich habe es dann nochmal gespielt und so viel ändert sich ja da gar nicht. Und dadurch, dass du hier alle Möglichkeiten auch ausprobierst, hat es mehr diesen Färbecharakter, wie du es gerade bezeichnet hast. Finde ich irgendwie ehrlicher. Oder dann weiß man auch, in welche Richtung möchte ich denn gehen. Und man hat auch nicht so dieses Messeffekt-Problem, dass man irgendwie, ah, ich nehme Antwortmöglichkeit A. Oder, nee, wo war das? Wo man immer was auswählt, was recht normal klang. Und dann brüllt er die Leute an. Dieses L.A. Noir. L.A. Noir. Das war ja Paradebeispiel.
Zweifel ich an.
Zweifel sie an und er brüllt sie an. Du lügst! Und so, dieses Gefühl hat man hier ja nicht, weil man dann immer auch gleich sieht, was man jetzt gesagt und gemacht hat und spult dann einfach nochmal zurück. Also das kam mir sehr entgegen auf jeden Fall, um überzeugt davon zu sein, dass es jetzt diese Art von Charakter, die ich hier spielen möchte. Es ging eigentlich dann fast schon so ein bisschen in die Art Rollenspiel rein, gell, dadurch.
Ja.
Sehr gut.
Ich fand eine Stelle noch ganz interessant, die im Endeffekt aber überhaupt nicht interessant gewesen ist. Am Anfang, direkt am Anfang, als man das erste Mal die Kontrolle über die Steuerung von Max hat und den Klassenraum verlässt, bewegt sich die Kamera sehr cineastisch einmal über den ganzen Flur und verfolgt einige Leute, die über den Flur gehen. Und da ist eine Lehrerin, die mit zum Clipboard rumläuft und die einfach mit ihrem Gang Aufsehen erregt. Und die Kamera verfolgt diese Lehrerin. Und ich habe mich für die ersten 10 Minuten mehr für diese Lehrerin interessiert als für die Story. Nicht, weil die Story irgendwie schlecht ist, sondern weil ich durch diese Kamerafahrt einfach so von dieser Lehrerin begeistert gewesen bin. Und irgendwie hat die mich in ihren Bann gezogen. Und das fand ich war so eine sehr, sehr starke Eigenschaft, die mir das Spiel in den ersten 10 Minuten gezeigt hat.
Deswegen hast du so verträumt geguckt auf deinen Monitor.
Genau.
Deswegen warst du auch als letzter fertig. Du musst das Ganze der Lehrerin hinterher.
Er hat sich in seine eigene Kindheit zurückerinnert gefühlt. Du warst bestimmt mal in irgendeine Lehrerin verknallt, so wie es gerade klang.
Ja.
So wie alle in den einen Lehrer, in den Fotografielehrer.
Ja, das stimmt. Ja.
Da wollen ja alle Schülerinnen scheinbar mal ran, hatte ich das Gefühl.
Da war auch kein Schüler in der Klasse, gell? Irgendwie.
Nee, der wahrscheinlich aus Gründen.
Stimmt. Der sah so ein bisschen aus wie der generische Hauptcharakter von Saints Row.
Ja, das stimmt, ja.
Finde ich. Also.
Gut.
Mir fällt gerade auf, wir haben noch über einen Punkt gar nicht geredet, der eigentlich der Aufhänger für die ganze Story ist, über das Mädchen, was verschwunden ist.
Stimmt, aber weil es auch nicht so eine Riesenrolle spielt bis jetzt, gell, in der ersten Episode. Das ist nur so die Rahmenhandlung wie bei Twin Peaks, dass man weiß, da ist ein Mord passiert oder weiß man ja hier nicht, was passiert ist. Das Mädchen ist weg, aber alles andere ist viel interessanter als diese Tatsache.
Mhm.
Die hängt halt überall, gell? Aber so arg viel hat man ja nicht rausgefunden.
Auf Bildern, nicht von der Decke.
Ja.
Oh je. Aber sie ist ja halt auch irgendwie verbändelt mit Chloe. Das ist ja irgendwie ihre beste Freundin oder Partnerin oder...
Hat man nicht so richtig rausgehört, gell? Es könnte beides sein bis jetzt, ja. Beste Freundin auf jeden Fall, aber es schwang so mit, dass da auch durchaus ein bisschen mehr sein könnte, ja. Bin gespannt. Ja. Aber es ist nicht so dieses Riesenthema, weil es geht, wie gesagt, nicht so um, die ist jetzt ermordet und man muss rausfinden, was es ist, sondern es ist halt einfach, das ist in dieser Stadt Thema gerade, aber andere Themen sind halt auch noch da. Das fand ich irgendwie sympathisch, dass das so... Es ist halt einfach da, omnipräsent, aber es ist nicht der Kern der Geschichte.
Bis aber jetzt er noch wird bestimmt noch wichtig.
Absolut.
Vielleicht ist sie der Wirbelsturm.
Katrina, genau.
Ja, die ist halt gerade in der Superpubertätsphase.
Oh Gott, ja.
Also ich bin gespannt, was da noch weitergeht. Und ich freue mich auf die nächsten Podcasts, wenn wir weiter mutmaßen können, was da passiert.
Also ich habe ja gedacht, dass du jetzt alle 6 Wochen nach Hamburg kommst.
Ja, gerne.
Und bei Square das spielst und dann gehen wir noch mal Sushi essen und dann...
Also Nassim, wenn du das hörst, wir wären dabei. Ja. Dann machen wir das. Gut, dann wünsche ich euch noch ein wunderschönes weiteres Frühstück. Lasst es gut ausklingen mit einer. Ach komm, wir müssen nichts machen, es ist Abend.
Ja, ziemlich abends.
Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und freue mich auf die zweite Episode und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Con. Tschüss, Lisa.
Tschüss. Tschüss.